Hunde mit dem Herzen führen. Hey ihr Lieben, wir, das bin ich, Julia Schmidt, auch Jules genannt, HTS-Hundetrainerin und Anita Balser, Gründerin und seit über 30 Jahren das Herz der Hundeteamschule, heißen dich herzlich willkommen zum Podcast Hunde mit dem Herzen führen. Dieser Podcast wird dich mit seinen authentischen Geschichten tief berühren und dich in Kontakt mit deinem Herzen bringen. Dies kann die Beziehung zu deinem Hund grundlegend wandeln. Viel Freude mit der heutigen Folge.
Hallo Anita.
Hallo Jules.
Du, ich habe unsere Fragerunde das letzte Mal schon echt genossen, das muss ich dir mal sagen, ne?
Es waren auch echt coole Fragen. Also, über die war ich echt froh, weil meistens rutschen die Leute doch ab in so Hundeerziehungsfragen. Und es ist ja nicht so, dass ich die nicht gerne beantworte oder so. Aber ich glaube, dass die Leute wirklich durch diesen Podcast mich auch besser kennenlernen und damit auch die Hintergründe von HTS besser verstehen. Und deswegen war ich ganz froh, ehrlich gesagt.
Und ich habe also ja noch ganz viele Fragen. Wir haben ja noch ganz viele Fragen in petto und haben uns ja dazu, haben uns entschlossen, dass wir da ja nochmal eine Sonderfolge machen werden.
Ja.
Also wir haben noch ganz, ganz viele gute Fragen im Zugriff. Und die werden noch, also wer seine Frage nicht beantwortet bekommen hat, es folgt eine neue Sonderfolge.
Genau, wir machen irgendwann nur noch Sonderfolgen.
Genau, nur noch Sonderfolgen, nur noch Fragen beantworten. Nein. Das letzte Mal hast du nämlich was von der Bücherverbrennung erzählt.
Ja, das stimmt.
Und das war schon sehr angeteasert. Und ich finde, wir sollten jetzt heute den Leuten darüber erzählen. Und ja, man könnte jetzt sagen, eigentlich müsste wieder eine Rettungshundefolge kommen. Aber ich glaube, die Bücherverbrennung liegt noch so in den Köpfen der Leute. Lass uns damit doch mal starten. Vielleicht kommt ja was über die Rettungshundearbeit noch dazu. Aber ich bin dafür, dass wir da weitermachen.
Ja, genau. Also die Folge da, ich denke, wir mischen jetzt, das ist ja auch mal in Ordnung, das Thema Rettungshundearbeit und HTS ein bisschen. Ich möchte gerne, bevor ich zu der Bücherverbrennung etwas erzähle, kurz etwas sagen zu einem Feedback, was ich auf den Podcast bekommen habe beim Seminar in Raunheim. Und da war die Franziska mit ihrem Boxer, die kenne ich schon länger. Und die ist zu mir gekommen, die ist noch recht jung. Also im Vergleich zu mir jedenfalls noch recht jung. Und die war so begeistert von diesem Podcast und hat zu mir gesagt, weißt du, ich höre das alles so. Und jedes Mal denke ich, das hätte doch alles für 200 Leben gereicht. Und es hat mich so, also in dem Moment selbst nicht, aber im Nachhinein beim drüber nachdenken hat mich das echt gerührt, weil ich gedacht habe, wow, ja, sie hat wirklich recht. Also was für ein reiches, erfülltes Leben irgendwie, weißt du, wo so viel los war und man so viel gesehen hat, so viel gefühlt hat, so viel erfahren hat. Und ja, das geht ja immer weiter, dann, wie wir wissen, auf anderen Ebenen, dann sagt das Universum, halt, legst dich auf die Schnauze, kannst nicht mehr laufen, 3 Monate, aber es hört ja nicht auf und das wollte ich nur kurz erzählen, weil mich das so, es hat mich wirklich angerührt ein bisschen habe ich auch gedacht, ich hoffe, die Menschen da draußen haben auch so ein reiches Leben und erleben so viele Sachen, weil das ist ja schlussendlich das, was Leben ausmacht, ist ja Dinge zu spüren, Dinge zu erfahren und nicht, was weiß ich, Dinge nur zu lesen oder was auch immer.
Okay. Ja, ich finde schon, dass wir ganz, das will ich auch unbedingt mal sagen, dass wir immer ganz, ganz tolles Feedback auch auf den Seminaren zu dem Podcast kriegen. Ich meine, ich habe ja nicht so einen großen Part wie du, aber ich freue mich trotzdem jedes Mal über Feedback. Ja. Und wenn es nur ist, dass die Menschen sich wünschen, dass ich ein Hörbuch aufnehme, was ich sehr wahrscheinlich nicht machen werde. Aber nee, also es macht uns ja unfassbar viel Spaß. Es ist ja so eine Leichtigkeit. Und jetzt haben wir genug geschleimt.
Ja, genau. Also bitte mehr Feedback. Doch, wir sollten noch erwähnen, dass wir die Zugriffe auf den Podcast sind derartig durch die Decke gegangen, dass bei unserem, nennt man das
Host?
Oder Host, bei unserem Host, wir mussten das nächstgrößere Paket buchen, was ich schon Wahnsinn finde, bin sehr gespannt, wann wir die Grenze dann auch wieder sprengen. Also neben dem, dass es uns Spaß macht, ist ja einfach eine sehr erfolgreiche Sache und erreicht ganz viele Menschen und das es ist einfach toll. Das ist wirklich, wirklich toll. Hätte ich nicht gedacht.
Ja.
Ja,
gut. Hättest du mal früher auf mich gehört.
Ja, das stimmt. Aber alles zu seiner Zeit. Ja, zuletzt waren wir ja, ging es ja viel um HTS, viel darum, dass ich an Hunde beobachtet habe und beschlossen hatte, dass ich nur noch das, was ich dort sehe, in Zukunft lehren werde. Also es war so eine Art, ich möchte es zwischen Phase oder so nennen, wo Stück für Stück was ein neues Konzept quasi gereift ist. Und ja, dazu gehörte, ich hatte das ja mal erwähnt, ich glaube, das ist zwischendurch ein bisschen untergegangen, dass ich ja selber mich wahnsinnig viel fortgebildet habe. Also ich habe ja mir Pontius und Pilatus angeguckt. Ich habe alle Bücher, die der Markt hergegeben hat, gelesen. Ich war ja, ne, ich war ja so lange auf der Suche, weil ich schon gefühlt habe, dass das so, wie ich es mache, nicht das ist, wie ich es machen möchte. Aber ich wusste, hatte auch keinen anderen Weg. Und bevor ich entschieden habe, einfach nur noch mir die Hunde als Vorbild zu nehmen, ja, war da einfach Wahnsinn. Ich hatte dieses kleine Häuschen und überall waren Bücher, überall. Ja, und dann gab es, also heute würde ich das bei Amazon verkaufen, aber damals, keine Ahnung, vielleicht war mir auch die Symbolik wichtig und dann haben wir den Nachbarn Bescheid gesagt und haben eine Bücherverbrennung gemacht in meinem Garten und haben all diese Bücher, die mich so lange begleitet haben und aus denen ich Wissen rausgezogen habe, verbrannt, um symbolisch, also es war für mich, Symbolik hat immer in meinem Leben eine große Rolle gespielt, auch heute noch. Und das war ein Symbol dafür, dass etwas Altes endet und etwas ganz Neues beginnt und etwas ganz Neues kreiert wird für die Zukunft. Und ja, insofern, das war ein bisschen wahnsinnig, weil es waren echt viele Bücher. Aber das waren also quasi so eine Art historischer Wendepunkt bei HTS, muss man wirklich sagen. Ja, und nochmal kurz zurück zu Kiss Me. Die Erlebnisse mit Kiss Me, die waren eindeutig die Highlights in meiner Zeit als Rettungshundeführer. Ich habe natürlich viel erlebt, aber was ich mit diesem Hund erlebt habe, das hat sich in meine Seele eingebrannt wie ein Tattoo. Und ja, ich habe heute noch Momente, wo ich einfach an irgendeine Situation in der Arbeit mit ihr denke und wo es einfach immer noch was mit mir macht. Aber es hatte natürlich auch, das habe ich auch erzählt, es hatte ja auch so Nebenwirkungen mit ihren vielen Lebendhunden. Und durch ihre Erfolge entstand so ein richtiger Hype auf meine Seminare. Hatte ja schon mal erwähnt, dass ich anfangs, also Hundeschule habe ich gemacht, aber unter der Woche. Und die Seminare waren überwiegend, also fast nur Rettungshunde-Seminare. Und ja, durch sie gab es da einen Hype drauf. Das war der helle Wahnsinn. Und ich war nur noch am Arbeiten. Und wenn Hobby und Beruf das Gleiche sind, wenn man, das war mit ein Punkt an diesen ganzen Stellen im Leben der Anführer ist, also ne, immer der ist, der anderen Leuten was beibringt, vergisst man sich irgendwann. Und da das alles aber so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, fühlte ich mich eher erfüllt als erschöpft. Also das kam dann oft vom Außen. Meinst du, das ist so schlau, so viel zu arbeiten? Und dann habe ich mir aber überlegt, es wäre schön, wenn ich ein Seminar hätte, wo eben diese Verantwortung nicht nur auf mir alleine liegt, weil das hat einfach was mit mir gemacht. Ich war immer alleine, immer alleine. Genau. Und dieser Kollege, von dem ich erzählt habe, der mir diese Übung mit Kiss Me gestellt hat, der mir also geholfen hat.
Armin.
Der Armin, genau, beim Thema Vertrauen. Mit dem und seiner Frau habe ich ein neues Seminar, Konzept kreiert. Und das war legendär, das legendäre Seminar Alte Ziele, neue Wege. Das wurde geboren. Und das war ein Seminar, das fand immer statt von Dienstag nach Ostern. Bis Sonntag quasi nach Ostern. Und das sollte stattfinden in Grevenfenn, davon hast du ja auch schon mal was gehört, bei Bielefeld. Dort ist ein Landschulheim mitten im Wald, ohne Internet, ohne Fernsehen, dafür aber mit hausgemachtem Essen. Also mich würde sehr interessieren herauszufinden, ob die Hausmutter immer noch die gleiche ist. Die war nämlich wie besessen all die Jahre, die wir dort waren, war sie auch immer da. Also mega Essen. Mitten im Wald, mit unmöglichen Zufahrtsstraßen, also als wir das erste Mal nach Grevenfenn gefahren sind, habe ich wirklich gedacht, wir kommen nicht an, ohne einen Geländewagen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, echt viele Leute kommen da nicht hin, weil sie einfach nicht hinkommen. Also das ist alles krass, ja. Und die Zimmer, die waren mit Stockbetten, also es gab Einzelzimmer nur für uns Trainer, aber für die Teilnehmer, das waren Stockbetten, ja. Oder es gab Zimmer mit Matratzenlagern, so Matratzenlager, mit Platz für 20 Leute.
Wow.
Und das war aber ausschließlich für Rettungshundeführer gedacht, dieses Seminar, was wir da entwickelt haben. Und es sollte vor allem, also wir hatten alle drei wirklich, ich möchte meinen, übertrieben hohe Ansprüche an Rettungshundeführer und auch an die Hunde und was die leisten müssen. Das habe ich ja schon mal erwähnt, dass diese Prüfungssituationen absolut lächerlich sind. Und wenn ein Hund das schon nur mit Ach und Krach schafft, dann müssen wir gar nicht weiterreden über einen Einsatz und die gehen dann trotzdem in den Einsatz. Na egal, also es sollte auf jeden Fall vor allen Dingen die Belastbarkeit und die Resilienz der Hundeführer stärken, etwas sehr wichtig ist, ja. Wie wir wissen, ich habe ja jetzt von einigen Ansätzen erzählt, also braucht schon gute Nerven. Dass alleine die Schlafsituation einen nicht unerheblichen Stressfaktor bedeutete, hatten wir nicht auf dem Schirm. So. Und so ließen wir uns allerlei Gemeinheiten einfallen. Was wir vollkommen außer Acht gelassen haben, ging auch gar nicht anders, wir kannten den Ort ja nicht, war der Ort. Also dieser Ort, umgeben von Wald und Seen und einer großen Feuerstelle, war und ist auch tatsächlich ein Kraftort. Das wussten wir aber nicht.
Also das heißt so ein Kräftetanken für die Leute oder was meinst du?
Nein, Kraftort? Ein Kraftort heißt erstmal ein Ort, der eine besondere Ausstrahlung hat.
Ah, ja.
Komme ich gleich drauf. Der macht was mit dir. Und zwar kannst du dich nicht erwehren. Also du kannst dich nicht dieser Intensität dieses Ortes, kannst du dich nicht entziehen. Auch in den kommenden Jahren, das hat uns magisch dorthin gezogen. Ich bin da manchmal, wenn ich mich kraftlos gefühlt habe, bin ich alleine hingefahren, habe dort an einem Buch geschrieben, das ich nie fertig geschrieben habe. Also auf jeden Fall ist das kein Ort gewesen, an dem wir von außen noch Zusatz, also dass da noch Zusatzstress nötig war, weißt du? Weil die Leute kommen an diesen Ort, die waren ja so unvorbereitet wie wir beim ersten Mal. Und dieser Ort, der macht dich emotional auf. Und zwar egal, wie hoch deine Schutzdinger um dich herum sind, das macht dich auf. Ich komme auch dazu gleich noch, was das konkret bedeutet. Und dieser Ort, der löst Blockaden auf, der verwandelt Menschen, ich weiß, du magst das Wort nicht so, aber der transformiert. Also der macht wirklich Transformation, muss man sich so vorstellen, wie ich sag mal, Wasser, das kocht, ja. Also es ist das Wasser und dann ist es Wasserdampf. Aber es ist immer noch das Gleiche, ja. Das ist so ungefähr das. Und niemand kann sich ich sage extra Magie. Ich meine, jetzt mag man da draußen bei der Folge, die Leute denken halt so ein bisschen esoterisch unterwegs, aber also glaubt es mir einfach. Deswegen will ich ja mit dem Team unbedingt da noch mit, oder vielleicht auch nicht, weil das, was ich alles, was Schöne, was ich gerade beschreibe, war am Ende dann nach einigen Jahren auch der Grund, warum ich nicht mehr hingefahren bin, weil mir das Ganze so ein bisschen entglitten ist emotional. Aber kommen wir noch zu. Also niemand konnte sich entziehen, auch wir Trainer nicht. Ja, und wir merkten nach 2 Tagen, dass unser ganzer Plan, unsere ganze Idee einfach nicht aufgehen würde. Weil die Leute, man könnte auch böse ausgedrückt sagen, die liefen da rum wie auf Droge. Weißt du? Du kannst nicht da vorne stehen und referieren, so wie wir das sonst gewöhnt sind, weil da in 0,nix ist das in irgendwelche Gespräche ausgeartet, die mit dem Seminar gar nichts zu tun haben. Und wir waren ja nicht vorbereitet, ja. Wir waren dauernd damit beschäftigt, irgendjemanden mental oder emotional aufzufangen. Also für Tränen dort geflossen sind, und ich sage gar nicht wegen dem Seminar, verstehst du, sondern ich kann es nicht anders beschreiben, die waren einfach so auf, die Menschen. Und diese vielen Menschen, die irgendwie ihrem wahren Selbst begegneten und damit mehr oder weniger klarkamen. Also du hattest da nach 2 Tagen niemanden mehr, der irgendeine Maske mit sich rumgetragen hat oder so getan hat, als ob oder sein Ego vor sich hingetragen hat oder was auch immer. Ja. Und ich meine, es war einfach unfassbar, was da, ohne dass wir eigentlich überhaupt noch was getan haben, mit den Hunden passiert sind. Die waren nämlich genauso drauf wie die Menschen. Also du hast wirklich gedacht, die haben auch irgendwas genommen, ja. Also alle Schwierigkeiten beschrieben in Schwierigkeiten. Es gab einfach nichts, woran wir arbeiten konnten, weil es war nicht da. Ja? Wir haben dann die Köpfe zusammengesteckt und wir haben gesagt, okay, wir ändern komplett die Inhalte der Station, wir machen was völlig anderes, wir müssen irgendwas machen, was zu dem passt, was da passiert ist. Und es gibt, ich glaube tatsächlich bis heute, sogar auf der Homepage, ein Dokument. Das sind 20 Seiten, die ich mal runtergeschrieben habe, an einem Stück. Und das sind die 6 Bausteine der Mensch und Harmonie. Also steinalt, das Dokument ist aber immer noch, meiner Meinung nach, in großen Teilen immer noch gültig. Und ich habe dann überlegt, ich mache aus diesen 6 Bausteinen der Mensch und Harmonie, mache ich Übungen. Also ne, kreiere Übungen. Das habe ich ein bisschen gepaart mit Meditation und mit Schweigespaziergängen, weil alles andere gar nicht möglich war. Mhm. Also, ja, du musstest ja die Leute irgendwie, also wir alle drei haben zugesehen, dass wir das irgendwie aufgefangen kriegen. Und das musste ja alles so aus der Hüfte geschossen werden. Und ich hatte eine Idee bei diesem Seminar schon im Vorfeld. Und zwar hatte ich im Internet so wunderschöne Ketten bestellt, die hatten, das war so ein Stein und das, mit einer Pfote drauf und ein Lederband, wunderschön. Ich hatte im Vorfeld schon die Idee, ich wollte den Leuten die eigentlich schenken in einem besonderen Moment so. Und ich wollte gerne, dass das Wanderketten werden. Das heißt, wenn der Mensch das Gefühl hat, ich brauche die Kette nicht mehr, ja, die gibt mir was, ich habe was damit verbunden, meine Verknüpfung und so, aber ich brauche die nicht mehr, dass die Leute die weiter verschenken.
Voll die schöne Idee.
Ja, an andere Menschen so, und ich hatte eigentlich vor, die, wie gesagt, in besonderen Momenten. Und dann habe ich eine Übung kreiert zur intrinsischen Motivation. Das ist der erste Punkt der 6 Bausteine der Mensch und Harmonie. Und habe Folgendes gemacht. Wir haben einen großen Eimer genommen und den haben wir gefüllt mit Pferdescheiße und haben unten ein Säckchen, da war die Kette drin. Und das haben wir mit einem Stein beschwert. Und ich habe den Leuten gesagt, die sind in den Raum gegangen, habe den Leuten gesagt, da ist ein Eimer. Und ich verspreche dir, dass auf dem Boden des Eimers etwas Schönes auf dich wartet. Aber es ist halt deine Entscheidung, ob du es dir holst oder nicht. Haben sie natürlich alle gemacht. Also die mussten dann mit bloßen Händen in die Pferdescheiße greifen. Und nach dem Geschenk suchen. Und warum habe ich das gemacht? weil ich wollte ihnen zeigen, dass wenn du intrinsisch motiviert bist, also intrinsische Motivation bedeutet eine Motivation aus dir selbst heraus, im Gegensatz zu einer extrinsischen Motivation. Eine extrinsische Motivation ist etwas im Außen, was dich motiviert, etwas zu tun. Und die intrinsische Motivation ist immer stärker. Und da die ja natürlich, die waren so dermaßen geil darauf, haben sie auch nachher gesagt, dieses Geschenk zu kriegen, ja, war denen scheißegal, die hätten auch in Blut oder in sonst irgendwas gelangt, ja, war denen vollkommen wurscht. So habe ich, also zu jedem der sechs Bausteine habe ich im Prinzip so eine Übung, die etwas klar machen sollte, weil ich ihn auch gleichzeitig klar machen wollte, dass Hunde eben intrinsisch immer intrinsisch motiviert sind. Ja, klar kannst du sie extrinsisch mit Futterbestechung, ja, das geht schon. Aber wenn du Hunde beim Hundsein beobachten, dann wirst du feststellen, dass die Dinge, die sie tun, immer tun wollen. Also wirklich tun wollen, ja. Ja. Und nicht dafür irgendwie Geld verlangen. Und das war insofern wichtig zum damaligen Zeitpunkt. Also es gibt ja bis heute noch Hundetrainer, die den Leckerli-Einsatz so begründen, dass sie sagen, du gehst ja auch nicht ohne Geld arbeiten. So. Und ich argumentiere in 3 Sekunden das in Grund und Boden, indem ich sage, ja, das stimmt. Aber wie viele Menschen gibt es, und da konnte ich ja mitreden zum damaligen Zeitpunkt, die noch ehrenamtlich etwas machen, im Verein etwas machen. Ja, und jetzt frage ich dich, bei was sind sie motivierter? Bei der ehrenamtlichen Tätigkeit, wo es um das Tun Willens gemacht wird, oder bei der Arbeit, wo sie hingehen, weil sie Geld dafür bekommen? So, und dann muss man sich letztendlich die Frage stellen, mit was ist denn der Hund mehr vergleichbar? Mit dem Arbeitnehmer tatsächlich, der seinen Lohn kriegt und vielleicht todunglücklich ist, oder mit dem Ehrenamtler, der sein ganzes Herz, ich war in einigen Vereinen, es ist unglaublich, wie sich Menschen dort engagieren, dass ich manchmal gedacht habe, wenn die sich in ihrem Job so engagieren würden, würden sie auch mehr verdienen als jetzt im Moment. Also weißt du, was ich meine? Und ja. das war so wichtig, diese ganze Geschichte war zu dem Zeitpunkt, um den es gerade geht, ja, war so wichtig, weil genau diese, ich war auch eine von denen, die gesagt hat, du gehst doch nicht ohne Geld arbeiten, als ich noch im Konditionierungswahn drin hing. Weißt du, was ich meine? Also ja, ja. Es war auf vielen Ebenen, einfach eine völlig, völlig neue Welt. Und das Gefühl und die Stimmung und die Feinstofflichkeit dort in Gretenfenn, das hat uns einfach alle ergriffen. Und spätestens, ich muss dazu sagen, wir hatten eine extra Trainerin für einen halben Tag dabei, die war, oh fuck, wie war denn die Bezeichnung von mir? Ich nenne es mal jetzt Mentaltrainerin, ja? Mhm. Und die hat uns am Anfang, weil die kannte ja das Konzept, die wusste ja, was wir alles an Stressfaktoren geplant haben. Und die hat ganz am Anfang mit allen so Übungen gemacht zum Stressabbau. Also was kannst du, die ganz normalen Klassiker auf dem Kissen einschlagen, Schrei loslassen, was mir übrigens auch später ganz oft im Leben geholfen hat, mal zu schreien und so. Und naja, also auf jeden Fall waren wir alle am Arbeiten auf den Stationen. Und spätestens, als Armin während der Arbeit hinterm Haus verschwand und ich ihn habe brüllen hören, wie ein Löwe, wurde mir irgendwie bewusst, hier passiert was Großes, weil hier passiert was mit allen. Verstehst du? Das ist heute nicht mehr so. Heute ist auch eine andere Situation, aber es betraf alle. Es betraf die Trainer und es betraf die Teilnehmer. Und normalerweise sind ja die Trainer die Fäden in der Hand und so weiter, führen und nach der Aktion habe ich und was war passiert? Der hat sich einfach so dermaßen geärgert über einen Rettungshundeführer, dass er sich einfach gedacht hat, hier ist sowieso alles egal. Das hatte bestimmt bis dahin seine Arbeit noch nicht gemacht. Jetzt ist auch alles egal. Ich gehe mal und mache, was ich gelernt habe. Ja, und kam mal wieder, konnte auch wieder weiterarbeiten. Alles war schön. Ja. Hat sich auch ehrlich gesagt keiner gewundert. Ja, also es ist so oder so, egal was ich jetzt erzähle, Worte sind nicht geeignet zu erklären, was dort mit uns geschah. Und deswegen möchte ich, weil das Eindrücklichste war damals von dem Ende der ganzen Geschichte erzählen. Wir saßen alle im Speisesaal zum Feedback. Und jetzt möchte ich dazu sagen, dass bei diesem Seminar die Dinge, sowohl die Hallo, hier bin ich Runde oder Warum bist du hier Runde, als auch quasi das Feedback anders ablief als jetzt bei unseren Seminaren. Ich hatte damals, das wäre eine extra Geschichte, ich kenne einen Tewa-Indianer, mit dem zusammen habe ich mir einen Talking Stick gebastelt. Der Talking Stick ist bei vielen indianischen Stämmen dazu da, dass man sicherstellt, dass derjenige, der etwas zu sagen hat, dass dem auch wirklich zugehört wird. Das heißt, er bekommt den Talking Stick, steht in der Mitte und schlägt den Stick einmal auf den Boden auf und ab dem Moment hören ihm alle zu. Also niemand macht was anderes. Aufs Handy konntest du eh nicht gucken, hat es kein Internet. Aber also niemand, also alle hören zu, alle sind aufmerksam, alle lassen sich auf das ein, was dieser Mensch erzählt. Und wenn man fertig ist mit Sprechen, dann schaut man in die Runde und gibt den Talking Stick weiter an eine Person, wo man denkt, da will der Talking Stick jetzt hin quasi. Und das wiederum hat den Vorteil, dass die Leute sich nicht vorbereiten. Also wenn wir jetzt mal an die heutigen Feedbacks denken, ich sehe vielen Leuten an, dass die schon überlegen, was sie gleich sagen, wenn sie noch gar nicht dran sind und ne, 5 Personen vorher gerade ihr Feedback abgeben. Ja, da wünsche ich mir manchmal meinen Talking Stick wieder zurück, damit die zuhören. Und wenn du nicht weißt, wann du das Ding in die Hand gedrückt kriegst, macht das natürlich irgendwie was mit dir. Also wir waren auch Teil dessen. Es war nicht so, also wir wussten auch nicht, wann wir den Talking Stick kriegen. Und Laila war als einziger Hund mit in diesem Raum. Und als ich dran war, also habe mich in die Mitte gestellt, habe den Talking Stick auf den Boden geschlagen und dann stand sie auf und setzte sich vor mich und starrte mich durchdringend an, als wollte sie durch mich sprechen. Und ich und alle anderen, muss man wirklich dazu sagen, meine ganze Haut hat gekribbelt in dem Moment. Das war ein unbeschreiblicher Moment. Und so standen wir dann schweigend 5 Minuten oder so. Und dann habe ich den Stick wieder auf den Boden aufgestoßen, ohne ein einziges Wort gesagt zu haben. Und habe den weitergegeben und bin zurück zu meinem Platz gegangen. Und das war der Moment, wo sich der gesamte Raum, also alle im Raum, alle haben sich in Tränen aufgelöst. Also jeder spürte diese krasse Verbindung zu diesem Hund, und keiner konnte irgendwas sagen. Ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle, ja. Also der ganze Raum samt aller Trainer fing an zu weinen und löste sich irgendwie in seine Bestandteile auf. So. Und dann kam der Hammer. Der nichtsahnende Veranstalter, der nur am Anreisetag kurz da war und die ganze Zeit war der nicht beim Seminar dabei, der kam herein und in Sekunden, der konnte sich überhaupt nicht wehren gegen diese Energie und fing an zu weinen und weinen und sagte die ganze Zeit nur, was ist hier los? Was ist hier? Was passiert mit mir? Also, das war der Wahnsinn. Und jetzt kommen wir zu der Frage, warum ich diese Geschichte, die ja nun sicher dem einen oder anderen ein bisschen abgehoben vorkommen wird, ich war halt live dabei, warum ich das erzähle. Und es hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass mir dort in Gretenfenn bei diesem Seminar das allererste Mal voll bewusst wurde, vollumfänglich bewusst wurde, wie viel Anteil der Mensch mit seinen Glaubenssätzen, mit seinen Mustern, mit seinen emotionalen Blockaden am Verhalten des Hundes hat. Mhm. Weißt du, es ist ein Unterschied für mich jedenfalls gewesen, ob ich mit Menschen Übungen mache und als Ergebnis dieser Übungen kommt irgendwas raus, was der Mensch gerne hätte, als wenn ich eigentlich, wir haben auch Übungen gemacht, aber nicht mit diesem Ziel, weil die waren ja alle so auf rosa Wolke, da gab es auch keine einzige Übung, die nicht funktioniert hätte, weil alle waren eins mit ihren Hunden und zwar scheißegal, mit was für Hunden sie da ursprünglich angekommen sind. Und ich meine, klar, heute, um mal ganz kurz den Bogen zu heute zu schlagen, heute bin ich ja schon wieder an einem anderen Punkt. Also das damals hat dazu geführt, dass ich das menschliche Verhalten und den Menschen mit allem, was so einen Menschen halt ausmacht, sehr in den Mittelpunkt gestellt habe und gesagt habe, ne, erstmal müssen wir dich in die Reihe kriegen, bevor wir am Verhalten des Hundes machen und so. Heute bin ich ja wieder ein Stückchen weiter und sage, ja, du machst einen hohen Anteil aus, aber eben es gibt auch noch andere Dinge wie Genetik zum Beispiel, ja, und so weiter, wo auch bei uns Rolle, ja, natürlich auch Erziehung, gar keine Frage, aber heute fächere ich das Ganze ein bisschen auf. Damals, muss man wirklich sagen, kam ich von Hunde, ja, quasi, das nennt man, glaube ich, vom Regen in die Traufe nach diesem Seminar und auf einmal ist mir klar geworden, ah, krass, was das eigentlich ausmacht, ja, wenn du Menschen, ich habe damals gesagt, wenn wir eine Methodik finden, Menschen so zu entspannen und so gechillt werden zu lassen, wie dieser Ort Gretenfenn mit den Menschen macht, ich glaube dann Honolulu, also nur noch am Strand leben irgendwie, ja, so. Na klar, ich habe mich bis dahin überwiegend mit den Hunden beschäftigt, von ihnen alles gelernt und so weiter. Und in Gretenfenn wurde mir eben auf eine sehr, sehr besondere Art bewusst, vielleicht zum allerersten Mal, wie wichtig der Mensch in der Beziehung zum Hund war und dass ich unbedingt die gleiche Zeit investieren muss, um den Menschen zu verstehen und kennenzulernen. Also das Psychologiestudium, was ich mal angefangen habe, hätte doch Sinn ergeben, das zu Ende zu machen. Aber das Zweite, weil es klang jetzt alles sehr blumig und sehr schön, das Zweite, was mich damals prägte, war mein eigener Verlust der emotionalen Kontrolle. Und ich habe mir damals geschworen, dass wenn ich, nicht privat ist was anderes, aber wenn ich in einer Führungsposition bin, und das war ich damals, dass mir das nie wieder passiert. Nie wieder passiert. Und Jahre später, das war 2015 mit dem ersten Trainerlehrgang, hatte ich tatsächlich mit dem Team am Abschluss, am Sonntag, eine ähnliche Situation wie in der Feedbackrunde in Gretenfenn. Die haben sich alle irgendwie aufgelöst in ihre Bestandteile, alle haben geweint, alle fielen sich in die Arme. Es war ganz, ganz strange. Und ich hatte mich aber diesmal im Vorfeld geschützt. Da komme ich gleich noch zu, was ich da mache. Und deswegen konnte ich das gut aushalten, ohne mich eben so mitreißen zu lassen. Und einige aus dem Team haben mich danach gefragt, warum ich das so kalt gelassen hätte. Es hat mich sehr getroffen, weil es hat mich nicht kalt gelassen. Aber ich habe gesagt, Leute, und es ist bis heute so, es muss immer einer stehen bleiben, wenn alle anderen umfallen. Um zu sagen, wo es lang geht, wenn es plötzlich brennt. Und ich meine das so, wie ich sage. Also, bist du in einer Führungsposition, musst du stehen bleiben, darfst dich nicht mitreißen lassen. Es gibt andere Situationen in deinem Leben, wo du das machen kannst. Ich meine, das eine dann vom anderen zu unterscheiden, das wissen wir, dass das bei der Vorweise auch nicht so einfach ist. Aber das, was da passiert ist, das war alles wunderschön, aber das wollte ich so nie wieder. Also zumindest nicht ne, wenn ich da die Kappe auf habe. Wenn ich irgendwo als Teilnehmer bin, okay, aber nicht, wenn ich da, wenn ich da eigentlich in einer Führungsposition war. Und dieser Lernprozess, da habe ich auch mit einigen Heilpraktikern und, oh Gott, wie hieß die? Ich weiß den Beruf nicht mal, den die Frau hatte, mich zusammengetan und habe gesagt, ich muss lernen, mich zu schützen. Einfach zu schützen, weil es kann nicht alles zu mir durchdringen. Und ich hatte ja am Anfang heute schon erwähnt, dass ich schon wieder am Arbeiten war wie eine Wahnsinnige. Ja? Mhm. Obwohl ich ja gerade erst auf die Nase gefallen war damit, ja. Und, ne, und dass sich das aber für mich gut angefühlt hat und ich das wieder nicht gemerkt habe. Und dieses Seminar hat, also das war so, boah, ich habe alles abgesagt. Nach dem Seminar übrigens, bin 2 Wochen noch dort geblieben für mich und mit ein, zwei Leuten, um einfach mal wieder klar auf mein Leben zu kommen, weil du hast das Gefühl, wenn du aus dieser Blase jetzt nach Hause fährst in dein normales Leben, das wird einfach nicht funktionieren. Ja. Und ja, also es hatte mich ja schon zerbrezelt und bis zum heutigen Tag, du weißt das, bis zum heutigen Tag habe ich meine Rituale, um mich zu schützen, weil ich natürlich immer den Anspruch habe, auf Seminaren 100% zu geben. Und ich erzähle jetzt, wie ich das mache. Wenn ihr sagt, boah, das ist gar nichts für mich, gibt 1000 Möglichkeiten, sich zu schützen. Aber für mich hat am besten funktioniert, wenn ich direkt nach dem Aufwachen morgens so eine Visualisierung mache. Visualisierung bedeutet einfach nur Augen schließen und sich vor dem geistigen Auge was vorstellen. Je öfter du das machst, umso schneller geht das. Und zwar stelle ich mir immer so eine lila Hülle vor, also die mich halt schützt, wo ich zwar das Außen sehen kann und wo ich das auch spüren kann, aber nichts kann zu mir, zu meinem Wesenskern eindringen. Und ich habe da auch experimentiert mit verschiedenen Bildern. Da ich ja ein sehr extremer Mensch bin, habe ich das auch mal mit so einer Mauer visualisiert. Das war nicht so gut. Weil ich dann das habe ich erstmal gebraucht, weil mir die Kunden ja in der Regel keine negativen Dinge sagen. Also bis mir mal einer gesagt hat, sag mal, merkst du eigentlich, wie von oben herab du so rüberkommst, ja, das so und so gar nichts, was so an Emotionen im Außen passiert, rührt dich irgendwie an, irgendwie bügelst du da so drüber und so. Ja, hatte ich nicht geschnallt, habe weiter experimentiert und heute denke ich, funktioniert es wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und wir sind ja alle auch konditioniert auf unsere Musik, ne? Ja. Auf jedem Seminar. Und diese Musik ursprünglich habe ich erstmal für mich alleine konditioniert, indem ich, das ist unser Startlied, unser bekanntes Startlied, indem ich auf dem Sofa gelegen bin, habe die Augen geschlossen, habe die Musik angemacht und habe mir dabei immer wieder und immer wieder, da braucht es ein paar Wiederholungen, so einen Handy-Akku vorgestellt, der zum Laden eingesteckt ist. Also ne, da kann man ja so zugucken, wie dieses, wie dieses, bei mir ist es grün, wie dieser grüne Balken immer hin und her und immer mehr wird. Und das ist das, was ich verknüpft habe mit dem Startlied. Und ja, mittlerweile muss mir natürlich nichts mehr vorstellen. Funktioniert für uns alle ganz gut. Kannst du ja auch gleich mal sagen, wie das für dich ist oder war. Und am Ende des Seminars, ne, das allererste, was ich mache, ich verschwinde und ziehe mir andere Klamotten aus, schmink mich ab, reiß mir den BH vom Leib. Ja, also es gibt zu Anfang und zu Ende gibt es einfach Ritual, die für mich zumindest sehr, sehr wichtig sind, wenn ich denn von mir verlange, auf so einem so hohen Energieniveau, wie ich das tue, jedes Wochenende arbeiten zu können. Mhm. Ja. Mhm.
Also wenn unser Startlieb kommt, dann ist das ja nicht nur für die Kunden cool, dass sie wissen, es geht gleich los. Also zumindest für die Altkunden, die das Startlieb schon kennen. Aber
Ja.
wir fahren ja dadurch auch unsere Energien hoch. Also auch wir Trainer wissen ja, aha, jetzt ist wieder gleich soweit.
Ja.
Dann erden wir uns. Manche tanzen. Also die Elli liebt es ja zu tanzen und so weiter. Und jeder bereitet sich da ja dann irgendwie gleich auf den Beginn vor.
Ja.
Mein Ritual am Ende von einem Seminartag ist tatsächlich auch, ich meine, manchmal sitze ich ja viel, je nachdem, was für ein Seminar das auch ist, aber ich setze mich trotzdem dann erstmal 5 Minuten danach hin, atme mal durch und
Ja.
dann ist mein Kopf auch wieder frei. Aber das ist schon, jeder hat so seine eigene Art und Weise, ja.
Ja, aber ich, also in der Ausbildung der Trainerassistenten ist das ein wichtiger Punkt, weil ich kenne zu viele, da warne ich dich ja auch immer vor, die mir irgendwann ausbrennen. Weil das ist egal, wie sehr du Spaß hast und wie ehrgeizig du bist und wie zielstrebig du bist, du hast nur ein bestimmtes Energiekontingent. Klar kannst du dafür sorgen, dass du Energie zuführst, quasi von außen über Ernährung oder über Dinge tun, die einem Freude machen und so. Aber ja, musst du halt machen dann auch. Und ich merke jetzt gerade ganz aktuell, dass also die Seminare sind locker doppelt, also sie machen doppelt so viel Freude, seit ich im Krankenhaus war, aber es sind auch doppelt so anstrengend. Einfach weil die Aktionen zwischendurch, nicht das Arbeiten, aber die Aktionen zwischendurch, ich bin letztes Wochenende zum allerersten Mal zum Feedback zu spät gekommen. Ich komme nie zu spät, ja. Warum? Weil das einfach alles dauert, ja. Mit dem Rollstuhl da und dahin fahren. Und im Wohnmobil muss ich ja hüpfen. Ich muss da erstmal reinkommen. Ich muss mich erstmal hinstellen. Da muss ich da rumhüpfen. Da muss ich irgendwie unfallfrei aufs Klo kommen. Und ich könnte jetzt so ewig weitermachen und so gibt es. Das fängt morgen schon an, ja. Und ich habe gemerkt, ich bin auch doppelt so müde. Also, ne? Auf der einen Seite habe ich viel Freude, weil man mir ja das Arbeiten verwehrt hat, Anfang des Jahres durch den Unfall oder es wurde mir verwehrt. Aber es ist auch doppelt so anstrengend. Und jetzt tue ich Dinge, die ich auch, ich will jetzt nicht übertreiben, dass das Verlassen der Komfort, doch, es ist Verlassen der Komfortzone. Und zwar bin ich in der Regel ein Mensch, der, also montags ruhe ich mich sowieso aus, das mache ich auch wirklich sehr konsequent. Aber zum Beispiel liegt seit gestern die Steuer hier rum. Und das liegt daran, dass ich einen Teil der Steuer, also einen großen Teil, fertig habe, aber einen Teil halt nicht. Und dann habe ich hier gestern gesessen und habe mich gefragt, was mir jetzt gut tun würde. Und dann habe ich gedacht, nee, ist nee. Nee, das tut mir jetzt nicht gut, mich hier zu zwingen, ja, zu diszipliniert zu sein, ist nämlich auch eine Schwäche, und das jetzt hier durchzuziehen. Und dann habe ich es halt liegen lassen. Und dann habe ich heute, und heute voller Tag, ne, wir wollten ja eigentlich auch ein bisschen früher aufnehmen, ging nicht, weil ich andere Dinge einfach zu tun habe, und es liegt halt immer noch hier. Und es wird vermutlich auch übers Wochenende hier liegen bleiben. Ja, und das gab es früher nicht. Weißt du, was ich meine? Also Struktur und Disziplin fand ich beim Führen einer Hundeschule oder es ist ja eigentlich ein Unternehmen, ja, immer total wichtig und habe mich da durchgequält. Und das mache ich heute nicht mehr, einfach weil ich gemerkt habe, dass es mich mehr Kraft kostet als sonst. Also, ne, solange ich noch im Rollstuhl bin und so, ja, muss ich mehr Aufladezeiten. Und dann bin ich runter und dann habe ich mich in den Garten gesetzt mit den Hunden und die Sonne kam ein bisschen raus und so. Und dann war auch gut, weißt du? Und ich bin nicht, wie ich sonst gemacht hätte, nach einer Stunde wieder hoch und habe es fertig gemacht, sondern habe gedacht, nee, jetzt hier einfach.
Ja,
Bleib jetzt hier
vielleicht.
einfach liegen. Und das ist alles wichtig, ja, weil wenn man, wie gesagt, wenn du auf so einem hohen Energieniveau arbeitest, dann geht das nicht ohne Eigenschutz, dann geht das nicht ohne Rückzugsmöglichkeiten, dann geht das nicht ohne Zeiten und Orte, wo man einfach auch mal wieder auflädt. Und meine Vergesslichkeit ist ja legendär. Und ich bin wirklich davon überzeugt, ohne Scheiß, also abgesehen davon, dass ich ja auch einen kleinen Schaden im Gehirn habe, aber ich bin davon überzeugt, dass das ein Schutzmechanismus meines Gehirns ist. damit ich nicht mit Informationen überfrachtet werde. Jetzt stell dir mal bitte vor, ich würde mir das ganze Jahr alle Kunden und Hunde merken, samt Name, Rasse und so weiter. Das würde mir ja der Kopf platzen, ja. Und es ist mir schon ein bisschen peinlich, dass manchmal steht jemand vor mir, der war vor 2 Wochen auf dem Seminar und der strahlt mich an und du weißt ganz genau, ihr kennt euch, nur woher bitte? Ja, so, das ist aber, wie gesagt, ich sehe das als Schutz, ja. Naja, und dann, um das abzuschließen für heute, ist das war ja, wie gesagt, die Geburt des neuen HTS und in den weiteren Jahren wurde HTS immer bekannter und immer größer. Und beim nächsten Mal hoffentlich, wenn mir nicht wieder was anderes einfällt, was ich gerne noch als Geschichte einschieben möchte, erzähle ich dann von unserer ersten DVD und wie das war. Es war nämlich sehr lustig und warum das so der Durchbruch war, was Reichweite angeht. Ja.
Und also, zu dem Zeitpunkt nach dem jetzigen Seminar, von dem du erzählt hast, da ging es ja um Rettungshunde eigentlich, war ja weniger HTS, sondern mehr Rettungshunde. Ja. Aber dann hast du ja jetzt gerade gesagt, dass dass du da bekannter wurdest und so weiter. Woran liegt das, meinst du?
Also das kann ich dir sagen, ich hatte halt einfach mal wieder Glück. Und zwar, halte ich fest, also einmal ganz zurück auf Anfang. Erinnerst du dich an die Folge, wo ich erzählt habe, dass ich mit Nero so verzweifelt war? Und dann war ich bei diesem Polizeihundeführer und dann habe ich erzählt, war ich bei diesem Verein, bei einem Verein, beim IJGV mit dem Hund. Erinnerst du dich noch, wenn du das jetzt vergessen hast?
Nee, naja. Ich habe das nicht vergessen, aber du warst doch da nicht happy mit dem, oder?
Nein. Darum geht es ja gar nicht.
Ah ja, okay.
Ich erzähle nur, dass man die Kurve jetzt kriegt. Ja,
ja, okay.
Und bei diesem Verein, also der Diensthundeführer, klar, ne, der wollte damit einen Beruf schlagen, was geht, aber der Verein, der hat ja den Hund nur angebunden, hat gesehen, wie der auslöst und hat gesagt, tut mir leid, wir können dir nicht helfen. So.
Ja.
Und der, würde mich auch interessieren, ob der immer noch Vorsitzender ist. Der Vorsitzende von diesem Verein kannte jemanden, der jemanden kannte, der mich aus der Rettungshundearbeit kannte. Und hat gesagt, die Frau macht so Spieleseminare für die Rettungshundeführer. Das wäre doch bestimmt was für deine Leute im Verein.
Ja, ja, okay.
Wie hieß der jetzt wieder? Warte mal. Goy. Der Herr Goy, guck mal, ich wende der Kummer nach wie vielen Jahren, ich will das noch. Vorname weiß ich nicht mehr. Der Herr Goy, so. Und der hat also locker ein Jahr mich bearbeitet, dass ich für normale Menschen Seminare gebe.
Mhm.
Ja, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also, ja, so. Und dann passierte parallel eine Entwicklung. Und zwar, das mit der Rettungshundearbeit wurde immer enger für mich. Also natürlich auch, je mehr ich Seminare gegeben habe für Normalhundehalter. Das heißt, ich war nicht mehr präsent, ich war nicht mehr im Training. Ich meine, ganz ehrlich, für meine Hunde war es scheißegal. Die hätte ich auch ohne jedes Training in eine Prüfung gehen können. Aber denen fehlte ein Ausbilder.
Mhm.
Ja.
Mhm.
So, und dann wurde ich da so langsam ersetzt. Und ich habe an der Rettungshundearbeit unglaublich lange noch festgehalten. Unglaublich lange. Also der Micha, der war ja dann auch mit seinem Hund in der Staffel, der hat schon, ach, ich weiß nicht, wie lange der gesagt hat, komm, lass uns damit aufhören, lass uns konzentrieren auf normale Hundehalter. Ich kann es dir gar nicht mehr sagen, ich glaube, weil die Zeit so intensiv war, habe ich das ja lange dran festgehalten. So. Und dieser besagte Herr Gold, der hatte dann bei mir angefragt und dann hat er... der ist einfach dran geblieben. Ich habe nie zugesagt. Und der hat sich einfach immer wieder gemeldet. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, gut, dann machen wir das mal. So, und dann habe ich eben diese Spielmotivationsseminare für normale Menschen gegeben. Und dann bin ich in diesem Verein, das war der IJGV, Internationale Rasse- und Gebrauchshundeverein, einfach rumgereicht worden. Also der Verein war jetzt in Wetzlar, den gibt es bestimmt auch immer noch. Und die haben mich einfach rumgereicht. Ja, also der Herr Goy hat mich rumgereicht. Das war wieder mal, ne, wie der Klaus Apel bei der Rettungssonderarbeit, der Hans Fey, bla bla, mein Mentor, der hat so an mich geglaubt und an meine Fähigkeiten und war so angetan und ja, so fing quasi, und dann hatten wir, ich sag mal, also viel IJGV, ganz langsam kamen dann auch Hundeschulen dazu, die uns gebucht haben. Und dann ganz, ganz langsam verschob sich quasi so dieses Verhältnis von Hundehalterseminaren und Rettungshundeseminaren. Und irgendwann sind die Rettungshundeseminare und auch die ganze Rettungshundearbeit weggefallen.
Mhm.
Ja. Und genau, also so kam das. Also derjenige, der dafür gesorgt hat, dass ich bei normalen Hundehaltern, und klar, ne, dann war ich einmal dort und dann hat er das Spielen gemacht, dann hat er mich natürlich wieder genervt. Mhm. Ne, ich soll wiederkommen, ich soll mir ein neues Thema ausdenken. Und so fing das dann langsam an, dass, ja, dass neue Themen dazu kamen. Und so weiter und so weiter und so fort. Genau. Aber da müssen wir, glaube ich, an anderen Stellen noch mal ran.
Ich glaube auch, das war jetzt sehr kurz. Und
aber es war immer so, es ist immer so. Und das, weißt du, ich glaube ja, um das abzuschließen für heute, ich glaube, dass das Leben immer für Ausgleich sorgt. Das tut das Leben in der Natur, das tut das Leben bei unseren Hunden und das tut das Leben auch bei uns. Und ich war ja in meiner Kindheit wirklich gebeutelt mit der totalen Abwesenheit von Lob, Anerkennung, ja, irgendwie, dass mir was zugetraut wurde. Und danach hat das Leben einfach gesagt, ich mach's wieder gut.
Mhm.
Deswegen mhm. sind mir all diese Menschen begegnet. Und ich weiß, dass, ach, Jahre später, habe ich den Herrn Goy gab es noch, aber ich habe mich mit einer unterhalten, die dort halt im Verein war, und mit zwei, die haben so über den hergezogen. Und ich bin so ausgeflippt. Ich habe gesagt, wisst ihr eigentlich, wen ihr hier habt? Was fällt euch ein? Ja, bloß weil der jetzt, keine Ahnung, wie alt ist, ja, zu sagen hat, der blickt nicht mehr und der hält an alten Strukturen fest und so weiter. Boah, bin ich ausgeflippt, ja. Sie hat gesagt, ich komme zu euch nicht. Ich komme zu euch nur, wenn er da ist. Ja, mhm. So. Und jetzt scheißt euch ein, gefälligst, ja. Ich finde, du brauchst solche Menschen. Und oder jetzt aus heutiger Sicht auch, ich weiß, dass es auch so ist, aber ich wünsche mir auch, dieser Mensch zu sein für andere Menschen. Weil es gibt ja nichts, was mir mehr am Herzen liegt beim Thema Mensch, als den zu stärken, den zu festigen, den Wert zu schätzen, dem zu sagen, was er alles richtig macht, und so weiter. Und das zieht sich auch durch unser gesamtes Team durch. Ja, dieses mhm. sehr wertschätzende, liebevolle Umgang mit Menschen. Und ja, wenn du das selbst erfahren hast, kannst es halt natürlich auch besser weitergehen.
Ja, ja.
So, ich habe fertig.
Ich habe gar nicht viel zu sagen gehabt heute, weil das einfach so geflutscht ist, finde ich, bei dir
ja.
heute. Also das war ja sehr, sehr, sehr krass auch.
Ja.
Da müssen wir mal hin, Anita.
Ja, also ich hatte es ja schon kurz angedeutet, es ging irgendwann für mich nicht mehr.
Mhm.
Weil ich nach Gretenfenn gefahren bin, das letzte Mal, wo ich hingefahren bin, und hatte gerade selber ein Riesenpäckchen hinten drauf, privat,
mhm.
und nicht auf einer Ebene, sondern auf mehreren Ebenen. Und das war, und mir war klar, wenn ich jetzt wieder alles aufmache, dann ich kann hier nicht mehr arbeiten. Und dieses letzte Rennen war unfassbar anstrengend.
Mhm.
Unfassbar. Und es war auch das erste Mal, wo ich direkt danach nach Hause gefahren bin und gesagt habe, nee, also ich bleib hier nicht. Nur mal sind wir immer noch mal geblieben. Ich bleib hier nicht. Ich muss in mein normales Leben zurück. Ich muss in meinem normalen Leben erstmal ein paar Dinge aufräumen, bevor ich mich hier auf so eine Ebene einlassen kann. Und das war so negativ, dass ich dann nicht mehr hingefahren bin.
Okay.
Aber das ist viele Jahre her, Jules. Also ich erzähle euch ja nicht umsonst davon. Mit euch würde ich schon gerne dahin fahren. Ja,
Ja
schon
gut,
ganz
aber es muss ja
besonders.
da jemand dabei sein, meiner Meinung nach, so wie ich so ich es raushöre. Es muss ja, man öffnet sich ja, beziehungsweise man wird ja automatisch irgendwie geöffnet. So
Ja.
habe ich es verstanden.
Ja.
Es muss aber ja jemanden geben, der es schafft, das wieder zu schließen, oder?
Ja. Ganz genau. Da spricht
Ja.
was ganz Wichtiges an. Das ist uns beim ersten Mal, wir haben uns richtig Sorgen gemacht. Also bei dem Mal, von dem ich heute erzählt habe, wir haben uns richtig Sorgen gemacht, wie die Leute nach Hause kommen. Weil die waren teilweise nicht in der Lage, mit dem Weinen aufzuhören. Es hat einfach nicht aufgehört, ja. Und wir alle drei, so, wir haben die Leute dann einfach, wir sind ja eh da geblieben. Wir haben auch zwei, drei Teilnehmer gesagt, bleibt noch, bis ihr wieder unten seid. Ja, ist alles gut, ist nichts passiert. Aber seitdem war Grätenfenn immer, hatten wir im Hintergrund zwei Notfallseelsorger. Immer. Ich habe gesagt, das Ding passiert mir nicht nochmal. Ja, dass mir das so aus dem Ruder fällt. Und die haben wir auch gebraucht, das kannst du glauben. Ja, da müssen Profis ran. Das kriegst du, das ist nämlich genau der Punkt. Leute aufzukriegen, ist nicht das Problem. Aber sie auch wieder zu schließen, dass sie in ihr normales Leben gehen können, das ist was ganz anderes. Und das sollte man wissen, was man tut und nicht wild rumexperimentieren, wie das ja, bei manchen Seminaren der Fall ist. Nicht bei uns natürlich.
Da würde mich mal interessieren, also ein Aufruf an die Leute, die dann unsere Podcast Folge 11 hören. Mich würde mal interessieren, ob es solche Menschen gibt, die sich damit auskennen, ob sie eigene Erfahrungen schon gemacht haben. Also kommentiert das auf Facebook oder auf Instagram, wenn die Folge veröffentlicht wird. Das interessiert mich tatsächlich persönlich. Also wer mir einen Gefallen tun möchte, gerne melden.
Gut, alles klar.
Gut, dann, Anita, bis in 2 Wochen.
Ja, bis in. Ach, wir wollten sagen, wann in 2 Wochen ist. Wann
Also
ist in 2 Wochen? Soll ich gucken?
der 22. Mai.
Ach
Nee,
so.
halt, jetzt, ja, das ist unlogisch, wenn wir das sagen, weil wir das ja nicht immer in der Woche aufnehmen, wo es veröffentlicht wird.
Ach so.
Wir hatten uns eigentlich dagegen entschieden.
Oh, Entschuldigung, dann vergesst bitte alles. In 2 Wochen halt. Müsst ihr halt
Bis
selber
in
in den
2 Wochen
Kalender gucken.
zu Folge
Ehrlich.
12.
Ja.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.